Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Heute mit Benedikt Schulz. Schön, dass Sie zuhören. Politikerinnen und Politiker, die ihren religiösen Glauben in Reden herausstreichen. In Deutschland hat das eher Seltenheitswert, wie ja überhaupt, dass ja persönlich in der deutschen Politik weniger Platz hat. Anders als in den USA, wo das persönliche Bekenntnis traditionell quasi zum guten Ton gehört. In Stein gemeißelt ist es nicht, denn auch in den USA scheint Gott, und Klammer auf, es ist natürlich so gut wie immer der christliche Gott, auch dort scheint Gott immer weniger eine Rolle zu spielen in aktuellen Politikerreden. Frage, ist das ein langfristiger Trend oder eher eine kurzfristige Wahlkampftaktik? Das ist ein Thema heute. Zuerst aber sprechen wir über eine neue Studie, die den großen christlichen Kirchen in Deutschland deutlich sinkende Mitgliederzahlen prognostiziert. Dass Mitgliederschwund für die katholische Kirche und die evangelischen Kirchen in Deutschland ein grundsätzliches Problem ist, das ist so neu ja nicht. Ein Trend, den man schon länger beobachten kann. Forscher der Uni Freiburg haben diesen Trend genauer untersucht, und zwar um daraus belastbare Prognosen für die Zukunft abzuleiten für die kommenden Jahrzehnte. Oder etwas weniger kompliziert ausgedrückt, wie krass wird der Mitgliederschwund denn nun ausfallen? Folgt man den Wissenschaftlern, dann werden die beiden großen Kirchen 2060 nur noch halb so viele Mitglieder haben, was natürlich auch spürbare finanzielle Auswirkungen haben würde. Schuld daran? Mutmaßlich weniger der demografische Wandel, sondern, wie es bei den Wissenschaftlern heißt, die Austrittswahrscheinlichkeit. Ulrich Pick mit Einzelheiten.
Was die Forscher der Universität Freiburg den 20 evangelischen Landeskirchen und 27 katholischen Bistümern in ihrer Studie präsentieren, dürfte die Glocken in den christlichen Gotteshäusern Alarm schlagen lassen. Die Mitgliederzahlen der beiden großen Kirchen werden sich in den kommenden Jahrzehnten drastisch verringern. Bis zum Jahr 2035 um 22%, bis zum Jahr 2060 sogar um 49%. Zudem werden die Kirchensteuereinnahmen um etwa die Hälfte einbrechen. Ursache hierfür ist zum einen die demografische Entwicklung, also dass die Zahl katholischer und evangelischer Sterbefälle deutlich über den Geburtenraten von Müttern liegt, die Kirchenmitglieder sind. Zum anderen spielen aber auch Faktoren wie Tauf-, Eintritts- und Austrittsverhalten eine wichtige Rolle. Interessant hierbei ist, wie die einzelnen Ursachen gewichtet sind, erklärt der Freiburger Wirtschafts- und Finanzwissenschaftler Bernd Raffelhüschen.
Der Rückgang der Anzahl der Mitglieder in den Kirchen ist nur zum Teil, und zwar zu einem geringeren Teil, auf rein demografische Faktoren zuzurechnen. Einen deutlich höheren Impact haben die entsprechenden innerkirchlichen Faktoren und darunter dann wieder am meisten der Austritt. Die Austrittswahrscheinlichkeit schlägt so stark zu Buche, dass diese anderen Faktoren, also innerkirchliche Faktoren, wahrscheinlich zwischen der Hälfte bis zwei Drittel des Mitgliederschwundes erklären, während die Demografie bei höchstens ein Drittel bis der Hälfte ist.
Somit sind die Hauptursachen des prognostizierten Mitgliederschwunds der Kirchen, wie Raffelhüschen sagt, nicht fest determiniert, sondern beeinflusst und veränderbar. Und da liegt die eigentliche Aufgabe. Mit anderen Worten, um ihren Mitgliederverlust wenigstens zu mildern, müssen die Kirchen den Blick auf diejenigen lenken, die mit dem Austritt liebäugeln. Dies ist vor allem die Generation der jungen Erwachsenen.
Also alles, was zwischen 25 und sagen wir mal 40 liegt, hat eine extrem viel höhere Austrittswahrscheinlichkeit. Was dann zwischen 45 und 60 sich abspielt, ist relativ niedriges Niveau im Verhältnis, aber immer noch zu hoch. Und der Rest ist eigentlich gar nicht so wirklich interessant. Der Adressat ist ganz klar. Es sind die Erwerbspersonen, die austreten. Und das sind natürlich genau die, die Einkommensteuer zahlen und die dann natürlich auch den Annex der Kirchensteuer bedienen.
Die Freiburger Studie präsentiert den beiden großen Kirchen also Schrecken und Chance in einem. Denn es ist nun an ihnen, Wege zu finden, dass der prognostizierte Schwund ihrer Mitglieder von knapp 45 Millionen im Jahr 2017 auf möglicherweise nur 23 Millionen im Jahr 2060 nicht in vollem Umfang eintritt. Bernd Jünemann, der Finanzdirektor des Erzbistums Berlin.
Das, was uns durchaus überrascht hat, ist, in welchem Maße wir das beeinflussen können, dass diese Entwicklung gar nicht so eintreten muss. Also dass es nicht rein demografisch verursacht ist, sondern viele Einflussfaktoren sind, die die Kirchen beeinflussen und angehen können.
Das aber dürfte keineswegs einfach sein. Denn es gibt keinen Königsweg, wie man diejenigen jungen Erwachsenen, die aus welchen Gründen auch immer mit dem Austritt aus ihrer Kirche liebäugeln, bei der Stange hält. Zudem ist die Kirche mehr als eine Firma, die sich durch knallige Slogans und ein peppiges Auftreten am Markt neu positionieren will. Deshalb sagt Andreas Barner, Mitglied des Rates der EKD:
Wir werden über das Christentum mehr sprechen müssen. Es kann nicht nur unsere soziale Leistung sein, die ist wichtig und die ist groß und die diakonische Aufgabe der Kirche ist eine ganz essentielle, aber ich glaube, wir haben auch pastorale Aufgaben, wir haben auch die Aufgabe, über unseren Glauben zu sprechen und den auch in die Gesellschaft reinzutragen, auch der Werte wegen.
Auf die 27 katholischen Bistümer und 20 evangelischen Landeskirchen dürfte also eine Menge Arbeit warten.
Deutlich weniger Mitglieder für die beiden großen christlichen Kirchen in Deutschland, prognostiziert eine neue Studie. Ulrich Pick hat das zusammengefasst. Bis zur nächsten US-Präsidentschaftswahl ist ja noch einige Zeit, aber die gewaltige Wahlmaschinerie in den USA ist natürlich schon längst angelaufen. Bei den Demokraten haben sich bereits 20 Kandidaten ins Rennen begeben für die Kandidatur. Auffällig bei den Bewerbern ist das, was fehlt: God bless America. Drei Worte, die man in eigentlich fast allen Wahlreden hören konnte. Nur hört man die derzeit immer weniger. Still und leise verschwindet offenbar die religiöse Rhetorik aus den Ansprachen. Heißt das, dass Religion tatsächlich auch eine geringere Rolle spielt und dann auch im eigentlichen Präsidentschaftswahlkampf spielen wird? Oder handelt es sich um kurzfristige Wahlkampftaktik? Katja Ritterbusch hat nachgeprüft, wie die US-Demokraten im Jahr 2019 es so halten mit der Religion.
And win. Thank you.
And what we can do. Thank you.
Thank you all very much.
Elizabeth Warren, Beto O'Rourke, Bernie Sanders und der ehemalige Vizepräsident Joe Biden. Sie sind die prominentesten unter den bislang 20 Kandidaten der Demokratischen Partei, die bei den Präsidentschaftswahlen im kommenden Jahr gegen Donald Trump antreten wollen.
Who we are. This is America.
Was auffällt? In den Videos und Veranstaltungen all dieser Bewerber zur Ankündigung ihrer Kandidatur fehlt das Bekenntnis zu Gott. God bless you oder God bless America. Diese Abschlussformel gehört seit jeher zum Standard im amerikanischen Politsprech. Eine Art zivilreligiöses Ritual.
God bless you and thank you very much.
Thank you all. God bless you and may God bless America.
Thank you very much, everybody. God bless you.
Kaum ein Bewerber im Rennen um das Präsidentenamt, ob Republikaner oder Demokrat, hat bislang eine Rede ohne die Bitte um Gottes Segen beendet. Eine Trendwende also? Die demonstrativ-säkulare Rhetorik sei die neue Normalität unter weißen, progressiven Demokraten, schreibt der Historiker und Journalist Peter Beinart im Magazin The Atlantic. Auch Andrea Gillespie, Politikwissenschaftlerin an der Emory-Universität in Atlanta, hat diese Tendenz im Ton einiger, aber nicht aller Demokraten beobachtet. Das habe ganz unterschiedliche Gründe, sagt sie.
I think it's important to consider the actual personal backgrounds of some of the candidates.
Man muss den persönlichen Hintergrund der Kandidaten berücksichtigen. Bernie Sanders zum Beispiel ist einfach nicht religiös, und das ist bekannt. Wenn sich ein solcher Kandidat plötzlich besonders fromm geben würde, käme das als Anbiederung rüber, als nicht authentisch.
Neben persönlichen Gründen spielen strategische eine wichtige Rolle. Eine Umfrage des Pew-Instituts ergab, dass sich ein Viertel der Amerikaner heute keiner Religion mehr zugehörig fühlt. Unter den 20- bis 40-Jährigen sowie unter weißen demokratischen Wählern sind es sogar mehr als ein Drittel.
There is a recognition that the religious nuns population is growing.
Die Demokraten haben erkannt, dass die Zahl der Menschen ohne Religionszugehörigkeit wächst. Und darauf reagieren sie. Besonders wenn man versucht, die linke Flanke der demokratischen Wählerschaft zu erreichen. Dann ist religiöse Rhetorik einfach nicht effektiv und es macht mehr Sinn, sich auf andere Themen zu fokussieren.
Hinzu kommt, anders als ihre Vorgänger propagieren einige der führenden Demokraten Religion nicht mehr als Vehikel der nationalen Einheit, schreibt Journalist Beinart, sondern als Quelle von Zwietracht und Spaltung, sagte Barack Obama im Jahr 2004. Damals war er noch Senator von Illinois und er meinte damit, dass der Glaube an Gott Demokraten und Republikaner vereine. 15 Jahre später ruft Bernie Sanders dazu auf, religiöse Borniertheit und Intoleranz abzulegen. Eines der wenigen Male, dass der Sozialreformer und Senator aus Vermont das Thema Religion überhaupt anspricht. Politikwissenschaftlerin Gillespie ist überzeugt, die ambivalente Rolle, die Religion heute im öffentlichen Diskurs spielt, habe dazu geführt, dass viele Demokraten besonders sensibel mit dem Thema umgehen.
Because of the fact that they tend to be the party that's more readily associated with pluralism.
Weil die Demokraten als Partei des Pluralismus gelten. Und in Zeiten, in denen Vielfalt der Geschlechter, Hautfarben und Ethnien und eben auch der Religion so ein großes Thema ist, sprechen einige Kandidaten lieber gar nicht über ihren Glauben, weil sie respektvoll gegenüber unterschiedlichen Religionen sein und keine bevorzugen wollen.
Komplett abwesend sei Gott jedoch keinesfalls im Wahlkampf der Demokraten, betont die Forscherin. Einige Kandidaten sprechen offen über ihren Glauben, der Katholik Joe Biden zum Beispiel. Oder die New Yorker Senatorin Kirsten Gillibrand. Oder Pete Buttigieg, der schwule Bürgermeister einer Stadt in Indiana und ehemalige Marineoffizier. Denn ohne Religion geht es nicht, will man zwei Wählergruppen erreichen, die für einen Sieg über Donald Trump unbedingt notwendig sind. Afroamerikaner und Latinos. Bei den Midterm-Wahlen 2018 stimmten 90% der Afroamerikaner und knapp 80% der Latinos für die Demokraten. Beides Bevölkerungsgruppen, die sehr religiös sind. Und so schloss Kamala Harris, Senatorin aus Kalifornien und Tochter eines Jamaikaners, ihre erste Wahlkampfrede mit der Bitte um Gottes Segen. Cory Booker, afroamerikanischer Senator aus New Jersey, ließ sich von seinem Pastor einführen. Andra Gillespie ist nicht überrascht.
It's long been a part of Democratic Party campaigning.
Es gehört seit jeher zur Wahlkampfstrategie der Demokraten, nicht weiße Wähler, insbesondere Afroamerikaner, in einem religiösen Kontext anzusprechen. Sei es, dass sie Religion in ihren Wahlkampfreden thematisieren oder dass sie Gottesdienste besuchen und sich unter die Gläubigen mischen.
Die Demokraten und Gott. Dass die Partei in der Frage der Religion ein facettenreiches und bisweilen zerrissenes Bild abgibt, habe durchaus Tradition, sagt Gillespie.
The Democratic Party has long struggled with how to talk about faith and how to distinguish themselves.
Die Demokraten haderten seit langem damit, den richtigen Ton beim Thema Glauben zu finden und sich dabei klar von den Republikanern abzugrenzen. Deren Wählerschaft gilt als mehrheitlich religiös. Vor allem evangelikale Christen sind treue Anhänger von Donald Trump, mit einer Zustimmungsrate von aktuell 70%. Zugleich aber wollen die Demokraten das Feld der Religion nicht einfach den Republikanern überlassen, wollen gläubige Wähler nicht verschrecken, sagt Gillespie. Auch wissen die Demokraten, zwar ist es mittlerweile für Wähler weniger wichtig, welcher Glaubensgemeinschaft ein Kandidat angehört, ob Protestant, Katholik oder Jude. 1960 musste John F. Kennedy noch wegen seines katholischen Glaubens um Stimmen bangen. Umfragen zeigen aber auch, ein Atheist hätte wenig Chancen, US-Präsident zu werden. Bis heute. Aus all diesen Gründen ist die Politikwissenschaftlerin Andra Gillespie überzeugt, die Abkehr von der religiösen Rhetorik ist bei den meisten demokratischen Kandidaten nur vorübergehend. Im anschwellenden Wahlkampf der kommenden Wochen und Monate dürfte Gott ein Comeback erleben. Bei Beto O'Rourke, dem 46-jährigen katholischen Shootingstar der Demokraten aus Texas, ist es schon jetzt soweit. Als er in einem Video seine Bewerbung ankündigte, gab er sich noch betont säkular. Kurze Zeit später aber, bei der ersten Wahlkampfveranstaltung in seiner Heimatstadt El Paso, war Gott wieder dabei.
Gott im US-Wahlkampf, ein Auslaufmodell oder nicht? Das war ein Beitrag von Katja Ritterbusch. Diyarbakir im Südosten der Türkei leben heute überwiegend Kurden. Das war aber nicht immer so. Früher zu Beginn des 20. Jahrhunderts lebten viele Christen dort und zu noch früheren Zeiten war die Stadt ein bedeutender Standort der syrisch-orthodoxen Kirche. Auch wenn kaum noch Christen dort leben, das historische Erbe lässt sich natürlich trotzdem an vielen Kirchengebäuden der Stadt erkennen. Leider nur noch theoretisch. Durch den gewaltsamen Konflikt zwischen der kurdischen PKK und der türkischen Armee wurden seit 2015 weite Bereiche der Stadt zerstört und eben auch die Kirchen. Susanne Güsten war dort und hat mit den dort lebenden Christen gesprochen.
Gottesdienst in der Marienkirche von Diyarbakir. Auf Aramäisch rezitiert Pfarrer Yusuf Akbulut seine Verse. Ein Ministrant schwenkt dazu das Weihrauchfass. Nur eine Handvoll Gläubige sitzen in den Kirchenbänken. Die gesamte Gemeinde der syrisch-orthodoxen Kirche zählt in Diyarbakir nur noch etwa 30 Menschen, erzählt der Pfarrer nach dem Gottesdienst. Historisch habe die Marienkirche von Diyarbakir dennoch große Bedeutung.
Die Kirche wurde ursprünglich im 3. Jahrhundert erbaut, also vor etwa 1750 Jahren. Sie wurde im 14. Jahrhundert von Timur dem Lahmen zerstört und seither mehrfach wieder aufgebaut und restauriert. Früher war sie Patriarchat, also Sitz des Patriarchen der syrisch-orthodoxen Kirche. Im 11. Jahrhundert und dann wieder im 19. und 20. Jahrhundert, bis das Patriarchat 1933 nach Syrien umgesiedelt ist. Unsere Marienkirche ist während alledem und bis heute stets geöffnet und aktiv geblieben. Gott sei es gedankt.
Auch Pfarrer Akbulut selbst ist es zu verdanken, dass die Marienkirche noch immer aktiv ist. Als einzige der vielen Kirchen, die es in Diyarbakir einst gab. Noch vor wenig mehr als 100 Jahren war Diyarbakir zu einem Drittel von Christen bevölkert. Armenier, Aramäer, Assyrer, Chaldäer, Orthodoxe, Katholiken und Protestanten. Die meisten von ihnen kamen während der Massaker an den anatolischen Christen von 1915 um oder wurden im Laufe des 20. Jahrhunderts vertrieben, sodass heute fast nur noch muslimische Kurden in Diyarbakir leben. Für die wenigen verbliebenen Christen gab es bis vor ein paar Jahren noch ein halbes Dutzend Kirchen in der Stadt. Doch die wurden fast alle bei den Kämpfen zerstört, die sich die kurdische Terrororganisation PKK und die türkische Armee vor 3 Jahren um die Altstadt von Diyarbakir lieferten. Von allen Kirchen überstand einzig die syrisch-orthodoxe Marienkirche die Kämpfe fast unversehrt, erzählt Pfarrer Akbulut.
Wir sind im Krieg hier geblieben, meine Frau und ich, auch während die ganze Altstadt evakuiert wurde und alle Einwohner geflohen sind. Wir haben gesagt, wir verlassen die Kirche nicht, wir müssen sie beschützen. Und dann ging es los. Die Kämpfe tobten ringsherum, links und rechts explodierten die Geschütze, auf allen Seiten. Es war furchtbar. Es gab keinen Strom mehr, kein Wasser. Und irgendwann waren auch die Telefonverbindungen abgeschnitten. Da haben wir es aufgeben müssen, meine Frau und ich. Wir haben eine weiße Fahne gehisst und die Kirche verlassen.
Vier Monate lang lebten Akbulut und seine Frau in einem Hotel außerhalb der Altstadt, bis die Kämpfe endeten und sie zurückkehren durften. Außer ein paar zerborstenen Türen fanden sie die Marienkirche fast unversehrt vor. Andere Gemeinden hatten weniger Glück. Die armenisch-apostolische Kirche, die armenisch-katholische, die armenisch-protestantische und die chaldäisch-katholische Kirche wurden alle in den Kämpfen zerstört. Seither hält Pfarrer Akbulut die Tür der Marienkirche für Angehörige aller Glaubensrichtungen geöffnet.
Die anderen Kirchen liegen alle im Sperrgebiet. Die zerstörten Teile der Altstadt darf man seit den Kämpfen nicht mehr betreten. Wir sind die einzige intakte und aktive Kirche und natürlich sind uns alle hier willkommen.
Dieser Einladung folgen vorwiegend die Chaldäer, von denen es in der Gegend noch einige gibt. Für andere Denominationen ist das weniger praktikabel, sind die Riten und sogar die Kalender der Kirchen doch sehr unterschiedlich. So feierten die armenischen Christen Ostern in diesem Jahr eine Woche früher als die syrisch-orthodoxe Kirche. Mangels eigener Kirche traf sich die armenische Gemeinde von Diyarbakir in einem Lokal zum Osterfrühstück. Ein Gottesdienst sei unter diesen Umständen nicht möglich, bedauerte Gafur Türkay vom Gemeindevorstand.
Ohne Kirche können wir unsere religiösen Riten nicht ausüben. Aber mit diesem Osterfrühstück wollen wir am Fest zumindest zusammen sein. Wir hoffen, dass unsere Kirche bald wieder aufgebaut wird und dass wir dann auch wieder fröhlichere Ostern feiern können.
Für die Gemeinde der armenisch-apostolischen Kirche ist dieser Zustand besonders schmerzhaft. Denn sie hatte ihre Surp-Giragos-Kirche erst vor ein paar Jahren mit großem Aufwand restauriert. Die Gemeindemitglieder sind fast alle Nachkommen von Überlebenden des Völkermordes an den Christen, die als Muslime aufgezogen wurden und erst in den vergangenen Jahren zu ihrer armenischen Identität zurückgefunden haben. Die Giragos-Kirche war die Anlaufstelle für diese Wiedergeburt der armenischen Gemeinde. Seit die Kirche zerstört wurde, hat die Bewegung den Schwung verloren. Doch nun keimt neue Hoffnung auf. Die frohe Botschaft wurde von Adnan Ertem überbracht, dem Direktor der Stiftungsbehörde, die in der Türkei für die Restaurierung historischer Bauten zuständig ist.
Wir haben mit der Restaurierung von zwei Kirchen begonnen, der armenisch-katholischen und der armenisch-protestantischen Kirche. Die protestantische ist schon fast fertig, die katholische soll noch in diesem Jahr fertig werden. Um die armenisch-apostolische und die chaldäische Kirche konnten wir uns bisher leider nicht kümmern, weil es da gesetzliche Hindernisse gab. Aber die haben wir jetzt überwunden und ein entsprechendes Protokoll unterzeichnet. Nun können wir auch mit der Restaurierung dieser beiden Kirchen beginnen.
15 Millionen Lira will der türkische Staat für den Wiederaufbau der beiden Kirchen bereitstellen. Das sind derzeit rund 2,2 Millionen Euro. Der Patriarchalvikar der chaldäisch-katholischen Kirche in der Türkei, François Yakan, ist erleichtert, denn seine Kirche hätte sich die Restauration nicht noch einmal leisten können.
Wir hatten die Kirche erst vor 15 Jahren aus eigenen Mitteln restauriert. Dann ist sie bei diesen schlimmen Ereignissen zerstört worden. Wir danken dem Staat dafür, dass er unsere Kirche wieder aufbaut.
In Diyarbakir vermischten sich einst die Klänge von christlichen Kirchenglocken und islamischen Gebetsrufen, erinnert sich der Patriarchalvikar, der selbst aus der Gegend stammt. Er wünscht sich, dass mit den Kirchen auch dieser multireligiöse Geist der Stadt erhalten bleibt.
Hoffnung für die zerstörten Kirchen von Diyarbakir, das war ein Beitrag von Susanne Güsten. Und das war Tag für Tag für heute. Die Redaktion hatten Christian Röther und Andreas Mein. Ich bin Benedikt Schulz. Tschüss, machen Sie es gut.